Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Ein Schrei, ein Schuss. Bertha schreckt aus dem Schlaf. In ihrem Zimmer ist es stockdunkel. Nur unter der Tür zum Nachbarraum scheint etwas Licht hindurch. Kurz ist sie orientierungslos, dann tastet sie sich aus dem Bett und zur Tür. Nein, sie hat nicht geträumt. Jemand hat geschrien. Und der laute Knall. Adrenalin lässt ihre Bewegung zittrig werden. Ihr Atem geht in schnellen Zügen. Als sie die Tür öffnet, kann sie das Bild, das sich ihr bietet, nicht verstehen. May und Bert liegen auf dem Boden. Mr. und Mrs. Fosberg stehen in der Tür und Beatrice im Raum vor ihr. Bertha ist verwirrt. Sie möchte den Raum nicht betreten. Hier stimmt etwas ganz und gar nicht. Was ist geschehen? Fragt sie in den Raum hinein, in dem niemand auf sie achtet. Ihre Stimme zittert. Schon vor der Antwort weiß sie, in dieser dunklen Augustnacht hat sich ihre aller Leben für immer verändert.
Ich freue mich sehr. Ich weiß dennoch, wie so oft nicht, um welchen Fall es sich hier genau handelt, bin aber nichtsdestotrotz sehr euphorisch, ihn heute mit dir zu hören und freue mich umso mehr, dass auch ihr wieder dabei seid bei einer neuen Staffel Früher war mehr Verbrechen.
Eurem historischen True Crime Podcast und hier sind wie immer Nina
und Katharina. Und wir sind ganz euphorisiert, denn es macht unglaublich viel Spaß, wieder bei euch zu sein.
Ja.
Mit euch quasi Feedbackschleifen zu drehen, Rückmeldungen zu bekommen zu unseren neuesten Fällen. Das ist einfach ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja, danke schön. Danke, dass ihr so treu an unserer Seite steht. Und wie gesagt, wir haben jetzt ganz viel Freude daran, endlich wieder weitermachen zu können. Das hat uns ja auch gefehlt. Von daher sehr schön, dass wir jetzt in Staffel 2 sind. So richtig schön dabei.
Haben dafür auch nur 4 Jahre gebraucht.
Naja, also immerhin waren wir ja nicht 4 Jahre weg. Also das ist
nein, aber wir hatten eine sehr, sehr elegisch lange erste Staffel, das wollte ich damit sagen.
Das war eine unbewusste erste Staffel, wenn man das so nennen kann.
Genau.
Jedenfalls freuen wir uns total. Und dass du nicht weißt, worum es heute geht, das ist, glaube ich, ganz normal. Ich denke, die allermeisten von euch werden diese Geschichte auch nicht kennen. Das Ganze ist nämlich heute ein recht unbekannter Fall. Aber damals, als er sich ereignete, wurde er als das Verbrechen des Jahrhunderts bezeichnet.
Sind sie das nicht alle? Irgendwann?
Ja, und angesichts der Tatsache, dass es 1900 passiert ist, auch nicht unbedingt gerade so aussagekräftig. Aber wir werden nachher sehen, warum das Ganze solche Wellen schlug und so viel Interesse verursachte.
Ja, und von wegen Wellen schlagen und Interesse verursachen. Wir sind total positiv erfasst und auch ergriffen davon, wie viel Feedback wir von euch schon bekommen. Und wenn auch ihr Teil dieses Feedbacks sein möchtet und uns Rückmeldung geben möchtet oder einfach mit uns schreiben möchtet, dann schreibt uns doch einfach per Mail und oder über unseren Instagram-Account. Alle Möglichkeiten, uns zu kontaktieren, findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes, also in den Folgenbeschreibungen. Dort findet ihr auch den Link zu unserer kleinen Kaffeekasse. Und wir müssen sagen, auch hier sind wir sehr geplättet und danken vor allen Dingen Sibylle für ihre sehr, sehr großzügige Unterstützung des Podcastes. Und das reiht sich jetzt ein in dieses weihnachtliche Gefühl, was wir haben, weil wir ja jetzt auf die Feiertage zusteuern.
Ja, genau. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und wir nehmen mal dieses festliche Gefühl der Vorweihnachtszeit. Und da wir ja nun nicht an Weihnachten direkt eine Folge haben, wünschen wir euch schon mal allen schöne Tage, schöne Feiertage, egal ob ihr jetzt Weihnachten feiert
eine
oder nicht.
Eine schöne Zeit, ja.
Genau, lasst es euch gut gehen, entspannt was, wenn ihr könnt. Genießt die freien Tage. So, und jetzt wollen wir mal einsteigen in diese Geschichte, die uns heute begleiten wird. Und zwar ist es die Geschichte, die ich jetzt ja vor einer gefühlten Ewigkeit schon angekündigt hatte, wenn ihr euch vielleicht noch erinnert, jetzt kommt sie endlich. Aber es ist eine, die sich heute tatsächlich nicht gewünscht wurde. Was auch, glaube ich, ganz klar ist, weil sie eben so unbekannt ist. Sie ist aber eine, die ich schon lange, lange kenne, weil ich sie mal vor Ewigkeiten irgendwo gehört hatte. Ich meine, irgendwo auf YouTube gesehen hatte und mich das Ganze seitdem nicht mehr so richtig losgelassen hat. Weil es so eine spannende und auch ein bisschen gruselige Geschichte ist, die ja auch wie immer sehr schön in diese dunkle Jahreszeit passt. Es handelt sich wieder mal um ein richtiges Whodunit, obwohl ich in der Sache eigentlich schon eine recht feste Idee habe, was wirklich passiert sein könnte. Und das ist auch nicht meine Idee, sondern war auch damals schon Thema. Wir können ja nachher mal sehen, wie du das Ganze empfindest. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr uns mitteilen würdet, was ihr so denkt. Es gibt zwei Ansätze, eigentlich Lösungsansätze hier und welchen ihr denn eher Glauben schenkt.
Mhm, sehr gerne.
Aber bevor ich mich jetzt total vergaloppiere, vielleicht erstmal, um was geht es denn eigentlich? Es geht um den Tod von May Fosberg im Jahre 1900 in Pittsfield in Massachusetts.
Mhm, ich kann es kaum erwarten, dass wir eintauchen in diesen, ja, kleinen, aber feinen Fall.
Ja, genau. Schauen wir mal, was wir so hören werden. Wie gesagt, begeben wir uns ja heute nach Pittsfield im Westen des US-Bundesstaates Massachusetts. Die kleine Stadt mit rund 20.000 Einwohnern um 1900 liegt dort in Berkshire County. Diese Gegend, die sogenannten Berkshires, ist zu jener Zeit ein angesagtes Ziel bei der High Society, deren Reichtum und Lebensstil in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, dem sogenannten Gilded Age, ja, ungeahnte Höhen erreicht hatte.
Das ist dieses Schlagwort, ich hatte es schon mal in einer vergangenen Folge gesagt. Ich habe so ein kleines Guilty Pleasure und das ist bei mir ganz klar die gleichnamige Serie, Gilded Age, von den Downton Abbey-Machern. Nicht ansatzweise so gut, aber irgendwie hat es einen gewissen Sog und man bleibt dann doch sehr kleben.
Ja, genau, das ist ja eine hochinteressante Zeit und gerade die High Society, also die Mittelschicht und Oberschicht in den Vereinigten Staaten kann es sich in jenen Tagen in der Mitte des 19. Jahrhunderts und bis Anfang des 20. Jahrhunderts so richtig gut gehen lassen. Der Trend geht zum Ferien- oder Zweitheim in den grünen Hügeln, unter anderem Berkshires oder auch Newport in Rhode Island oder Bar Harbor in Maine oder zum Beispiel auch den Hamptons auf Long Island in New York. Und vielleicht sagen euch ja einige dieser Orte etwas, denn die sind auch heute noch in Verbindung mit den Reichen und Schönen gerne in aller Munde. Mit dem Wechsel zum 20. Jahrhundert befindet sich diese Periode, also das Gilded Age, aber auf dem Kipppunkt. Und die immer wachsende Schere zwischen Arm und Reich und große soziale Ungerechtigkeiten führen immer mehr zu Unzufriedenheit. So ist das Gilded Age seinem Ende nah. Doch sicher verankert in diesem Zeitgeist ist noch die Fosberg-Familie, um die es heute gehen soll, die ihren Reichtum und Status in der Gesellschaft Pittsfields zur Schau stellt. Der Patriarch der Familie ist der Bauunternehmer Robert Lloyd Fosberg, der zusammen mit seiner Frau Esther Mare Stuart Fosberg 5 Kinder hat. Ihr ältester Sohn, Robert Stuart Fosberg, genannt Bert, die Töchter May, Esther und Beatrice und noch ein Sohn, James. Die Familie residiert standesgemäß in einem der schönsten Stadthäuser in Pittsfield, dem sogenannten Castle Home an der Ecke Tyler und Woodlawn Street. Das Castle kommt übrigens nicht, wie man denken könnte, daher, dass das Haus so groß ist, es hätte den Namen durchaus auch deswegen verdient, sondern daher, dass die Vermieter des Hauses den Familiennamen Castle tragen. Das fand ich auch noch mal irgendwie ganz spannend. Das passt ganz gut.
Okay, aber das heißt, trotz des Reichtums hat die Familie in diesem Fall ein Haus gemietet, nicht in Besitz.
Ja, genau. Die Familie war erst vor kurzem, gut 2 Monate vorher, überhaupt erst nach Pittsfield gezogen, aus Buffalo in New York, weil Robert Fosberg dort mit seiner Bauunternehmung bei den Stanley Elektrizitätswerken befasst war. Also diese Elektrizitätswerke wurden ausgebaut und Fosbergs Firma war dazu angeheuert worden, diesen Ausbau vorzunehmen, der wirklich riesig war. Also das war ein gigantischer Auftrag, viel Geld, das da über den Tisch ging. Und deswegen hatte sich diese Unternehmerfamilie nun in diesem neuen Ort niedergelassen, wo sie auch sofort in die bestehende Gesellschaft aufgenommen wurden. Also es passiert sofort das, was immer geschieht. Man ist Thema in den Klatschspalten, den Gesellschaftsspalten der Zeitungen und eine sehr bekannte Familie am Ort. Also viele Bekannte, viele Verbindungen, wie das sich eben gehört für die Menschen der Mittelschicht in jener Zeit. Der älteste Sohn, der 27-jährige Bert Fosberg, ist bereits als Partner in der Firma seines Vaters eingestiegen und lebt mit seiner Frau Amy Jane Sloan Fosberg ebenfalls im Castle Home, also mit seinen Eltern und Geschwistern zusammen. Auch die älteste Tochter, May Lydia, lebt noch im Hause ihrer Eltern. Am 8. Juli 1876 in St. Louis, Missouri geboren, ist May eine standesgemäß sehr gebildete junge Frau, die einen Abschluss in Musik vom Buffalo Seminary in New York hat. Also sie ist sehr interessiert an Künsten, eine sehr gewandte Gesprächspartnerin, interessiert an Kultur und geht, wo sie kann, auch immer ihrer Leidenschaft nach. So singt sie in Pittsfield zum Beispiel häufig im Kirchenchor und unterhält auch gerne mit Pianomusik und Gesang Gäste der Familie. Natürlich arbeitet sie nicht in irgendeinem Beruf, das wäre einfach ihrem Stand nicht angemessen gewesen. Auch wenn die Familie noch nicht lange in Pittsfield lebt, hat May schon viele Bekannte und Freunde. Und das liegt zum einen an ihrer gesellschaftlichen Stellung, zum anderen aber an ihrer, Zitat, sonnigen Art und freundlichem Benehmen, von dem die Menschen berichten, die sie kannten. Also zusammengefasst ist es eine Familie und Persönlichkeiten, für die es nicht besser laufen könnte zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Und auch der 19. August 1900 ist für die Fosbergs und die Gemeinde von Pittsfield ein angenehmer, ruhiger Tag mit viel Sonnenschein, ein typischer Sonntag tatsächlich. Die Familie besucht die Kirche und hat an diesem Tag auch noch einen Gast dabei, nämlich die 21-jährige Miss Bertha Louise Sheldon, die Tochter reicher Industrieller aus Providence, die für 2 Wochen nun schon im Hause der Fosbergs Urlaub macht, weil sie nicht so ganz gesund ist und die gute Luft in den Berkshires ihr da vielleicht helfen könnte.
Und woher kennt man sich? Die Eltern sind irgendwie befreundet.
Ja, genau. Also man bewegt sich in denselben Kreisen. Also auch das sind Industrielle, die eben sich in dieser High Society bewegen und man kennt sich von diesem Parkett. Wer nicht dabei ist an diesem Tag, ist die Tochter Esther. Die besucht nämlich gerade die Familie Plunkett in Adams, Massachusetts. Ebenfalls eine hochgestellte Familie, bei der nun wieder Esther ein paar Tage Urlaub macht. Und auch nicht mit in die Kirche fahren Bert und Amy, also der älteste Sohn und seine Frau. Die machen an diesem Nachmittag eine Ausfahrt mit der Kutsche, was sie immer gerne taten, weil es Amy nicht so gut geht und deswegen wollte sie so ein bisschen, naja, ihre Ruhe haben und eine Ausfahrt in der Natur, statt in die Kirche zu gehen. Am Nachmittag besucht der Teil der Familie, der vorher in der Kirche war, auch noch das Stanley Elektrizitätswerk, macht da also so einen kleinen Rundgang, so eine Führung und geht dann nach Hause. Den Abend des 19. verbringt die Familie dann in der Fosberg Residenz. Man nimmt zusammen das Dinner ein und sitzt dann auf der Veranda, bis es dunkel wird. Danach zieht man sich in den Salon zurück und man vertreibt sich die Zeit mit Vorlesen, bevor dann May Hymnen singt, wozu die Besucherin Miss Bertha Sheldon Piano spielt. Nach so einem angenehmen Abend gehen schließlich alle zu Bett. Soweit, so unauffällig zu diesem Abend. Zumindest, wenn die Berichte der Familie im Nachhinein denn so stimmen, wie sie behaupten, aber dazu später. Denn was nun in den frühesten Morgenstunden des 20. August 1900 in der Fosberg Residenz geschieht, das ist bis heute ungeklärt. Sicher ist, dass gegen 2:30 Uhr morgens ein aufgebrachter Nachbar der Familie einen patrouillierenden Polizisten anspricht.
Mhm. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, was das für eine Nachbarschaft ist? Also ist das wie zum Beispiel in Newport, hat man das ja so, wenn ihr das schon mal gesehen habt, das sind ja sehr bekannte amerikanische Villen aus der Zeit, Vanderbilt, Rockefeller und Co. Da sind diese Grundstücke so riesig, dass man sich eigentlich als Nachbarn nicht unbedingt visuell oder auch akustisch in die Quere kommt. Wie ist das jetzt hier? Ist das eher so eine mittelständische Nachbarschaft, wo schon auch eine gewisse Nachbarschaft herrscht? Also sprich eine gewisse Einsehbarkeit und Einhörbarkeit? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Nee, das muss man ganz deutlich sagen. Das ist eine mittelständische Nachbarschaft. Das Haus liegt in einer ruhigen Gegend der Stadt. Also es liegt nicht mitten in der Stadt, sondern ein bisschen nah am Rande. Hat auch einen Garten, aber das Nachbarhaus steht relativ dicht. Also diese Grundstücke sind nicht so weitläufig, wie man sich das in Newport vorstellen könnte. Also das ist durchaus so, dass die Nachbarn sehen können aus ihren Fenstern, was sich rings um das Grundstück der Fosbergs ereignet. Und man kann auch hören, was sich dort ereignet.
Mhm.
Jedenfalls hat ja nun dieser Nachbar den Polizisten angesprochen. Und zwar, weil er gegen 1 Uhr Schüsse und aufgebrachte Stimmen aus dem Nachbarhaus der Fosbergs gehört haben will.
Mhm.
Natürlich werden sofort Beamte zum Haus der Fosbergs geschickt. Auch das ist ja soweit eigentlich ein ganz reguläres Vorgehen. Es beginnt dann aber schon ungewöhnlich zu werden in jener Nacht. Denn die aufgebrachte Familie verweigert dem Polizisten den Zugang zum Haus. Das ist ja schon mal ungewöhnlich. Und tatsächlich haben sich auch schon ein paar Nachbarn im Haus eingefunden. Also so ganz alleine ist man da eh nicht mehr, aber man möchte nicht, dass die Polizei reinkommt. Und was auch auffällt, ist, dass Vater und Sohn, also Robert und Bert Fosburgh, vollständig bekleidet sind. Was ich damit meine, ist im Anzug mit polierten Schuhen und Schlips und allem.
Das klingt ja so, als wären sie nie zu Bett gegangen. Ja.
Genau, so wirkt es. Also entweder sie sind nicht zu Bett gegangen oder sie haben Zeit und Muße gefunden, sich so vollständig vernünftig zu bekleiden, nachdem was auch immer geschehen ist, geschehen ist. Jedenfalls weisen beide Verletzungen im Gesicht auf, die auch deutlich zu sehen sind. Beide haben ein blaues Auge. Das linke Auge des Vaters ist fast vollständig zugeschwollen. Und Bert hat zudem noch einen geröteten Hals, also auch jedenfalls irgendwelche gewaltvolle Einwirkungen auf den Hals. Erst um 2.30 Uhr darf dann der herbeigerufene Arzt, Dr. Walter Schofield, die Residenz als erster Außenstehender betreten.
Und ist es denn überhaupt zu dem Zeitpunkt erlaubt, der Polizei den Zutritt zu verweigern?
Tja, wenn du zur oberen Mittelschicht oder Oberschicht gehörst, dann schon.
Okay.
Das haben wir ja schon öfter besprochen. Die Regeln gelten nicht für alle. Und hier hat man wirklich eine der höchsten Familien des Ortes vor sich. Das weiß auch die Polizei. Und wenn die sagt, nein, ihr kommt hier nicht rein, dann kommen die nicht rein. Der Arzt aber, der durfte ja jetzt rein und der findet dort im ersten Stock in der Tür zu ihrem Schlafzimmer liegend die 24-jährige May Fosburgh vor. Sie liegt auf dem Rücken, ihre Beine sind ausgestreckt, ihr Kopf ruht auf einem Kissen und in ihrer Brust klafft eine Schusswunde. Der Arzt kann leider nur noch ihren Tod feststellen. Nun, nachdem das geschehen ist, darf endlich auch die Polizei die Residenz betreten und die Familie macht ihre ersten Aussagen zu den Geschehnissen, die sich aber im Laufe der Zeit immer wieder ändern würden. Und bevor wir jetzt diese Aussagen hören, möchte ich euch gern einmal das Haus beschreiben oder zumindest dieses Obergeschoss, in dem sich das alles abgespielt hat, weil ich glaube, dass das schon wichtig ist, um sich darüber selber Gedanken zu machen, was da passiert sein könnte. Also, bleibt bei mir und versucht euch mal das Ganze vor dem geistigen Auge vorzustellen. Stellt euch ein Rechteck vor, mit der langen Seite nach unten und nach oben, ne? Also ein rechteckiges Haus und erstmal von außen ist das Obergeschoss unten und an der rechten Seite von diesem Rechteck umgeben mit einem Balkon, der so halb um das Haus rumläuft. Ihr könnt euch das ja vorstellen, von amerikanischen Häusern kennt man das ja, diese Holzbalkone, die vorgebaut sind. Und dieser Balkon ist auf der rechten Seite durch eine Treppe vom Garten des Hauses aus zu betreten. Das ist die sogenannte hintere Treppe des Hauses. Wenn man diese Treppe benutzt, kommt man durch eine Tür in das Haus, die in ein Schlafzimmer führt. Und zwar liegt dieses Schlafzimmer logischerweise in der rechten unteren Ecke unseres Rechtecks. Das ist das sogenannte Küchenschlafzimmer, weil es über der Küche liegt, die eben im Erdgeschoss sich an der gleichen Stelle befindet.
Aber es handelt sich nicht um ein Dienstbotenquartier.
Nee. Mhm. Durch das Küchenschlafzimmer gelangt man dann, wenn man weiter nach links geht, jetzt in unserem Rechteck, in einen schmalen Flur, der einmal die kurze Seite des Rechtecks durchzieht quasi. Also über dem Küchenschlafzimmer, ebenfalls auf der rechten Seite des Rechteckes, liegt noch ein Schlafzimmer. Und das ist das Schlafzimmer, in dem Vater und Mutter Fosburgh schlafen. Also Robert Fosburgh und Esther, seine Frau.
Mhm.
Auf der anderen Seite des kleinen Flures haben wir gegenüber der Tür zum Küchenschlafzimmer eine weitere Tür. Die führt in das Schlafzimmer von May und Beatrice Fosburgh. Mhm. Aus diesem Zimmer heraus führt eine Tür nach oben in unserem Rechteck und da befindet sich noch ein Schlafzimmer, in dem der Hausgast Bertha Sheldon schläft. Dann aus May und Beatrices Schlafzimmer geht es noch weiter nach links, also es ist ein großes Haus, wie gesagt, und da ist ein weiteres Schlafzimmer und dieses Schlafzimmer bewohnen in jener Nacht Bert Fosburgh und seine Frau Amy, also der Sohn und seine Frau. Dann in der linken oberen Ecke unseres Rechtecks ist ein Treppenhaus, das ist die vordere Treppe des Hauses, wie sie so genannt wird, und die führt ins Untergeschoss. Und im Untergeschoss unter dem Zimmer von Bertha Sheldon, also in der Mitte unseres Rechtecks oben sozusagen, da schläft James Fosburgh. Das ist der Einzige, der nicht im Obergeschoss übernachtet in jener Nacht. Auch noch wichtig ist zu erwähnen für das Spätere, dass Bert und Amy Fosburgh, also Sohn und Frau, ursprünglich eigentlich immer in dem Küchenschlafzimmer übernachtet hatten. Deswegen sind da noch ganz viele ihrer Sachen, aber es hatte wohl schlechte Gerüche da irgendwie aus dem Waschbecken gegeben und deswegen sind sie in dieser Nacht jetzt in dieses andere Schlafzimmer auf der linken unteren Seite unseres Rechtecks umgezogen.
Und offiziell schläft also in dieser Nacht im Küchenschlafzimmer niemand.
So ist es. Das Küchenschlafzimmer ist leer. Kommen wir also jetzt zu den Berichten der Familie, wie sie sie grob in dieser ersten Nacht gemacht haben sollen. Und das ist nicht ganz einfach. Das ist in den Quellen nicht so ganz leicht nachzuvollziehen. Ich werde das euch jetzt so berichten, wie ich es verstanden habe. Ich verlinke euch natürlich aber alle Quellen dazu in den Shownotes. Robert Fosberg und seine Frau Esther berichten, dass sie aufgewacht wären in der Nacht, und zwar entweder durch Lichtschein oder ein Geräusch, so ganz sicher konnte ich das nicht nachvollziehen. Und als sie dann aufgesehen hätten, hätte ein Mann, der mit einem Kissenbezug maskiert gewesen war, vor ihnen gestanden, also quasi vor dem Bett. Daraufhin sei dann Robert Fosberg aus dem Bett aufgesprungen, habe diesen Mann angegriffen, habe mit ihm gerungen und habe ihm dabei eine Waffe aus der Hand geschlagen. Der Mann habe daraufhin dann Robert Fosberg mit einem Sandsack geschlagen. Also er sei dann mit einem Sandsack getroffen worden.
Wo kommt der Sandsack her?
Tja, das sind die Aussagen, so sei es gewesen. Mhm. Okay. Er schlägt also mit dem Sandsack zu und flieht dann aus dem Schlafzimmer. Unterdessen hören die beiden Eltern zwei Schüsse aus der Richtung Küchenschlafzimmer, also das andere Ende des Flures. Sie eilen dann in Richtung dieser Schüsse. Dort habe dann May gelegen auf dem Boden und Bert habe da mit einem Einbrecher, also eben mit einem Mann mit einer Maske aus einem Kissenbezug gerungen. Und die Männer, also die, die sie gesehen haben, diese Einbrecher, seien dann durch das Küchenschlafzimmer getürmt. Und zwar indem sie durch das Fenster auf der Unterseite unseres Rechtecks sozusagen gesprungen seien. Dabei hätten sie noch einmal in Richtung der Familie einen Schuss abgegeben. Also das sei dann dieser zweite Schuss gewesen. Das ist alles so natürlich irgendwie auch gleichzeitig passiert. Man kann sich vorstellen, das ist eine aufgeregte Situation da in dem Haus.
Also die berichten von mehreren Einbrechern.
Genau, die berichten von mehreren Einbrechern, vermutlich drei Männer.
Nur einmal für mich zum Verständnis, wie erklären Sie, dass Vater und Sohn vollkommen in ihren Abendgarderoben stecken?
Das erklären Sie gar nicht. Zu keinem Zeitpunkt.
Aber nach deren Schilderung, wenn ich es richtig verstehe, waren alle zu Bett gegangen und haben sich dann in der Zwischenzeit nach dem vermeintlichen Überfall wieder angekleidet.
Genau. Okay. Ich meine, das ist auch nicht unmöglich, denn schließlich hat man ja anderthalb Stunden keine Menschen ins Haus gelassen. Also, ja. Kommen wir zur Aussage von Bert Fosberg, also dem ältesten Sohn. Er sagt aus, er habe Kampfgeräusche gehört, sei daraufhin aufgestanden. Er schlief ja in dem Schlafraum hinter May und Beatrice Schlafraum, also ganz in der linken unteren Ecke unseres Rechtecks, und sei daraufhin dann in Richtung des Küchenschlafzimmers gelaufen, wo er meinte, diese Geräusche vernommen zu haben. Dabei kommt er natürlich durch das Zimmer von May und Beatrice, und seiner Aussage nach kommt er in dem Moment in das Zimmer, als seine Schwester May von einem der Einbrecher aus dem Küchenschlafzimmer erschossen wird. Also er sieht seine Schwester quasi gerade in dieser Situation, in der sie der Schuss trifft. Er eilt hinzu und fängt sie auf und lässt sie dann zu Boden gleiten.
Mhm.
Er sagt dann auch, der Einbrecher habe daraufhin dann die Flucht angetreten aus dem Fenster im Küchenschlafzimmer und habe dann nochmal auf die Familie gefeuert. Also auch er sagt, der zweite Schuss sei beim aus dem Fenster springen im Küchenschlafzimmer auf die Familie abgegeben worden. Seine Schwester sei aus dem Küchenschlafzimmer heraus erschossen worden.
Was ich mich frage, gibt irgendjemand eine Erklärung dafür ab, warum sie denken, dass die Schwester erschossen wurde? Weil anders als dieser letzte Schuss quasi aus der Flucht heraus, der offenbar ja relativ ziellos abgefeuert wurde, fragt man sich natürlich, warum die Einbrecher tatsächlich nicht auf die vermeintlich gefährlicheren oder wehrhafteren Männer geschossen haben, sondern ausgerechnet auf die eine Tochter.
Richtig.
Aber dazu sagt keiner irgendwie eine Erklärung. Okay.
Hören wir, was Beatrice auszusagen hat, denn die war ja im selben Schlafzimmer wie May zu diesem Zeitpunkt. Sie sagt, sie sei zusammen mit May durch Geräusche im Flur aufgewacht. Also sie habe da Geräusche wahrgenommen, dann seien die beiden Frauen aufgesprungen und eben zur Tür gelaufen. May sei direkt vor Beatrice gewesen. Und als May die Tür zum Flur geöffnet habe, sei dann dieser Schuss abgegeben worden. Erst danach habe Beatrice das Licht eingeschaltet, also es gab elektrisches Licht in dem Haus und das befand sich in der Mitte des Schlafzimmers der beiden jungen Frauen. Und Beatrice habe nun dieses Licht eingeschaltet, kurz nachdem sie diesen Schuss gehört hatte. Sie erwähnt zu diesem Zeitpunkt nicht, dass sie irgendwen außer der Familie im Haus gesehen hat.
Mhm.
Bertha Sheldon, also die junge Frau, die als Gast sich zu dieser Zeit im Haus befindet, hört auch die Schüsse, aber die sagt zu diesem Zeitpunkt noch nichts aus. Deswegen lassen wir ihre Aussage nochmal stehen, bis wir nachher zur Verhandlung kommen. Sie wacht auf und fährt dann gleich an diesem Morgen noch zurück zu ihrer Familie. Man kann sich ja vorstellen, dass sie das natürlich alles sehr geschockt und mitgenommen hat und dass sie natürlich jetzt nicht mehr in dem Haus bleiben möchte. Aber sie macht gegenüber den Polizisten noch keine Aussage dazu. Also wir fassen nochmal zusammen. Es sei laut der Familie so gewesen, dass drei Einbrecher im Haus gewesen waren, die durch Masken aus Kissenbezügen unkenntlich gemacht waren. Die hätten zwei Schüsse auf die Familie abgegeben, von denen einer May aus dem Küchenschlafzimmer heraus getroffen hat. Daraufhin seien die Männer durch das Fenster in diesem Schlafzimmer geflohen. James, also der jüngste Sohn der Familie, der kam erst später dazu, denn der hatte ja im Untergeschoss geschlafen, wir erinnern uns. Und das ist auch die einzige Aussage der Familie, die sich nie ändern sollte. Also seine Aussage blieb immer so, wie er sie an diesem ersten Abend machte. Und zwar sagte er aus, dass er unten im Untergeschoss eben diese Schüsse gehört hatte. Daraufhin sei er dann die Haupttreppe, also im oberen linken Quadrat quasi unseres Rechtecks, sei er hochgelaufen. Und dabei sei ihm dann seine Schwägerin Amy, also die Frau von Bert, entgegengekommen. Mit den Worten, dein Vater dreht durch, dein Vater dreht durch.
Ach, und das sagt er auch aus, schon von Beginn an.
Mhm. Er sei dann weitergelaufen, eben durch das Zimmer seines Bruders und seiner Frau und in das Zimmer von May und Beatrice, wo er May am Boden liegen sah und Bert seinen Bruder quasi daneben liegen oder sitzen sah. Er hat dann sofort so ein bisschen die Kontrolle über die Situation übernommen, weil alle natürlich total schockiert waren, hat die Umstehenden angewiesen, Kissen zu holen, sie gerade hinzulegen, zu gucken, wie sie irgendwie helfen können, Medizin zu holen. Und ist dann noch barfüßig tatsächlich losgelaufen, um einen Arzt zu rufen. Also er hat tatsächlich nicht mitbekommen, wie May dann schließlich verstarb. Und er hat auch nie irgendwen außer der Familie im Haus gesehen.
Aber was sagt er dazu, was er denkt, was genau passiert ist? Weil dein Vater dreht durch, das lässt ja noch relativ viel Spielraum für Kontext.
So ist es, genau. Aber dazu sagt er nichts. Also das sind ja alles so Dinge, die man nicht bespricht. Ne? Also er würde ja nie sich darauf einlassen, dazu irgendwas zu sagen. Er macht seine Aussage dazu, was er gesehen hat, und dabei bleibt er. Also wie gesagt, der ist der Einzige, dessen Aussage sich nie ändert. Dass er nun niemanden im Haus gesehen hat außer der Familie, ist auch insofern nicht erstaunlich, als dass er ja später dazu kam, eben weil er noch die ganze Treppe hochlaufen musste und so weiter und so fort. Also das ist ja kein Beweis dafür, dass keine Leute im Haus gewesen sein sollen. Ihr hört schon, darauf läuft es natürlich hinaus, aber ich will noch gar nicht zu viel vorwegnehmen.
Mhm.
Während also die Familie sich zurückzieht und etwas von dem Schock versucht zu erholen, untersucht die Polizei den Tatort das erste Mal. Ihnen fällt dabei schon auf, dass der Fensterladen im Küchenschlafzimmer nach außen gedrückt und beschädigt ist. Es fällt aber auf, dass sich das Fenster wirklich nicht weit öffnen lässt. Nachher misst man das Ganze nach und stellt fest, es ist nur 28 Zentimeter groß, diese Öffnung, die sich daraus ergibt. Was dem untersuchenden Polizisten auch sofort auffällt, ist, dass auf der Kommode im Küchenschlafzimmer Schmuck rumliegt, und zwar total offen und frei zugänglich. Mhm. Wie gesagt, hatte ja Amy mit Bert da zuvor gewohnt und da hatte sie wohl einfach ihren Schmuck abgelegt. Und zwar liegt da eine Diamantbrosche und eine goldene Uhr. Also durchaus jetzt auch nichts, was man liegen lassen würde vielleicht. Auf der hinteren Treppe, also der Außentreppe, die zu diesem Balkon hochführt, wird ein Schuh gefunden, der Größe 8,5, und zwar ein, ja, hochwertiger Schuh mit Stoffbezug. Also oben sind so Stoff und Schnallen drauf, sowas kennt ihr sicherlich auch. Das ist eher etwas, das die Herren der höheren Gesellschaft tragen. Aber die Familie sagt, dieser Schuh gehöre nicht in den Haushalt. Beatrice, also die jüngste Tochter, die ist zu diesem Zeitpunkt 14 Jahre alt, findet im Schlafzimmer ihrer Eltern, angeblich zumindest, einen Hut, der nicht der Familie gehört. Also keiner dort will diesen Hut schon mal gesehen haben. Der Hut ist platt gedrückt und wirkt zumindest so, als sei er vielleicht in eine Rangelei verwickelt gewesen. Also die Familie interpretiert es so, dass einer der Einbrecher diesen Hut getragen habe. Ob über oder unter der Maske aus Kissenbezug wird aber nicht klar. Das ist aber schon etwas, das die Polizei damals interessiert. Aber darauf gibt es keine Antwort. Außerdem werden benutzte Streichhölzer der Marke Diamond im Flur des Hauses gefunden. Und angeblich hat die Familie nie diese spezielle Streichholzmarke benutzt. Aber das ist eben auch eine Aussage der Familie. Sobald es heller wird am Morgen des 20. August, untersuchen die Polizisten auch den Außenbereich des Grundstücks. Dort finden sie Fußspuren, die Richtung Haus unter dem Balkon in den nassen Boden gedrückt sind.
Von mehreren Personen die Fußspuren oder können sie das nicht mehr rekonstruieren?
Nee, das können sie nicht rekonstruieren. Ich konnte auch nicht finden, wie viele Fußspuren es waren. Da steht immer nur Fußspuren. Also jemand ist Richtung Balkon durch diese nasse Erde da gegangen. Oder feuchte Erde, es hatte ja nicht geregnet, es war halt taufeucht. Auf einem Balkonpfeiler findet sich ein matschiger Handabdruck, auf dem sehr gut alle Finger zu erkennen sind. Und dann wird's ein bisschen kurios, denn über dem Zaun, der um das Haus herumläuft, hängt eine Hose, die Robert Fosberg gehört.
Mhm.
Außerdem werden im Garten des Hauses noch Socken gefunden, sowie die Kopfkissenbezüge. Und alle diese Gegenstände, also die Hose, die Socken und die Kopfkissenbezüge, die ja wohl als Masken benutzt wurden, stammen aus dem Haus der Fosbergs. Das sagt eine Wäscherin später aus.
Ja, man muss dazu sagen, dass zu der Zeit ja auch tatsächlich viele Kleidungsstücke oder auch Nutzgegenstände, die im Haus genutzt wurden, Textilien, die im Haus genutzt wurden, hatten ja oft eingestickt Zettelchen oder Initialen, die ganz klar machten, wem was gehört. Also von daher wahrscheinlich, wenn man die nicht entfernt hat im Zweifelsfall, und hier scheint es nicht der Fall gewesen zu sein, dann kann man die ziemlich eindeutig zurückverfolgen.
Genau, Monogramme und so. Und es ist auch so, dass die Wäscherinnen von Familien damals diese Kleidungsstücke schon sehr gut kannten und auch die Hauswäsche. Man hatte ja auch nicht so viele Wäsche, wie man heute hat, ne? Also das ist schon, wenn die Dame das aussagt, wahrscheinlich, dass das auch so stimmen wird. Sehr kurz nachdem das alles passiert, gegen 4 Uhr nachts, wird auch Police Chief John Nichols über den Vorfall informiert und setzt sofort alles in Bewegung, um die Täter zu fassen. Er lässt die Sirene des Ortes läuten und alle Männer, die fähig sind zu helfen, werden auf diese Weise mobilisiert und treffen sich auf dem Marktplatz der Stadt. Dort wird dann ein riesiger Suchtrupp zusammengestellt, um die Gegend abzusuchen nach den Tätern, also zu schauen, ob man irgendwelche Hinweise findet, ob irgendwer irgendwas gesehen hat. Und bis heute ist das tatsächlich die größte Täterjagd in Pittsfield jemals. Diese Männer kämmen auch für Stunden und Tage durch die Gegend, befragen alle, suchen alles ab, aber nichts kann gefunden werden. Niemand hat irgendwas gesehen, niemand hat irgendwelche verdächtigen Menschen beobachtet, die irgendwo, was weiß ich, sich aus dem Staub gemacht haben. Niemand hat entsprechende Spuren im Garten oder ähnliches. Also nichts wird aufgrund dieser riesig angelegten Täterjagd gefunden.
Hat denn die Familie über irgendetwas erzählt, das vermeintlich gestohlen wurde?
Nein, es ist überhaupt nichts gestohlen worden.
Also ich meine, gelinde gesagt, stinkt das ja zum Himmel. Ist das auch Herrn Nichols und seinen Kollegen klar und sie wollen sich nur nicht mit der wichtigsten Familie im Ort anlegen und haben vielleicht einen, naja, falsch gemeinten und aber historisch zu der Zeit nicht ganz ungewöhnlichen Respekt?
Dazu kommen wir gleich.
Okay.
Erstmal laufen die Untersuchungen weiter auf Hochtouren, als am 22. August 1900 May Fosberg auf dem Woodlawn Cemetery in Pittsfield bestattet wird. Dazu ist natürlich jeder und jede anwesend, die was auf sich hält. Und das Ganze ist eine große Veranstaltung, die auch in den Zeitungen in vielen Teilen des Landes besprochen wird. Also das ist etwas, das durchaus auch nochmal Aufmerksamkeit auf diesen Fall lenkt. Aber dann kommen so langsam Ergebnisse ins Spiel und ins Rollen, die die Geschichte der Familie noch weiter in Zweifel ziehen. So hatte die Autopsie von May ergeben, dass ihr der Schuss tatsächlich nur aus wenigen Zentimetern Entfernung zugefügt worden sein muss. Das kann man anhand der Schmauchspuren auf ihrem Nachthemd relativ gut nachweisen. Da werden auch ausführliche Untersuchungen gemacht. Also man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass das schon nach modernen forensischen Standards passiert ist, aber für die damalige Zeit hat man sich da schon Gedanken und Mühe gemacht, das nachzuvollziehen. Die Patrone, mit der May erschossen wurde, ist eine Kaliber 32. Die wird noch in ihren Rippen gefunden, das heißt, die ist also nicht hinten wieder aus dem Körper ausgetreten. Eine weitere Patrone des gleichen Kalibers wird in der Kommode im Küchenschlafzimmer gefunden, und zwar von James, der nochmal nach Beweisstücken sucht. Unter dem Bett des Vaters, also Robert Fosberg, wird ein Revolver gefunden. Das würde ja zu der Geschichte passen, dass er dem Angreifer eine Waffe aus der Hand geschlagen hat, wir erinnern uns. Das kann ja auch nicht die Tatwaffe sein, denn das war ja angeblich vorher. Diese Waffe wird gefunden, das ist aber kein Kaliber 32. Wie gesagt, kann aber ja sowieso auch wegen der zeitlichen Abfolge nicht sein. Niemand in der Familie weiß angeblich, woher diese Waffe kommt, aber auch das ist nur eine Aussage der Familie. Dieser Kaliber 32 hingegen, der macht die Polizei schon stutzig, denn was bekannt wird nach Befragungen von Waffenhändlern aus der Gegend, ist, dass Bert Fosberg kurz zuvor eine solche Waffe, also ein Revolver Kaliber 32, erworben hatte und in seinem Besitz hatte. Das streitet Bert auch tatsächlich gar nicht ab. Er gibt an, dass er die Waffe besessen habe und er habe sie aufbewahrt im Küchenschlafzimmer in einer Wäscheschublade, und zwar unter der Wäsche. Diese Waffe, also dieser Kaliber 32, den Bert besessen hatte, der ist auch verschwunden, also der wird nicht wieder aufgefunden. Tatsächlich ist bis heute der Verbleib dieser Waffe ungeklärt. Auch untersucht man die Schussspuren, die man noch am Türrahmen des Küchenschlafzimmers finden kann. Denn wie gesagt, es war ja ein zweiter Schuss abgegeben worden, auch daran erinnern wir uns ja noch. Da kann man anhand von Schussbahnanalysen feststellen, dass der Schuss nicht etwa, wie von der Familie angegeben, vom Fenster aus in Richtung Flur abgegeben wurde, sondern vielmehr vom Flur aus schräg nach oben in das Küchenschlafzimmer hinein geschossen worden war. Anhand all dieser nun etwas merkwürdigen Erkenntnisse kommen Police Chief Nichols zunehmend auch Zweifel, so wie du das ja auch schon angemerkt hattest.
Naja, es ist nicht sehr unauffällig, wenn man anderthalb Stunden versucht zu verhindern, dass Außenstehende das Haus betreten. Gerade dann, wenn die Tochter des Hauses oder eine Tochter des Hauses um ihr Leben ringt. Also das ist ja mehr als merkwürdig. Und verdächtig sowieso.
Ja, korrekt. Man darf sich zumindest ein bisschen darüber wundern, ne? Also das kann ja auch alles mit dem Trauern der Familie zu tun haben. Vielleicht konnte man sich einfach noch nicht damit konfrontieren. Ich finde, das alleine beweist zumindest nichts. Aber ich finde es auch zumindest erwähnenswert, sonst hätte ich es ja auch nicht getan. Es gibt aber ja, wie gesagt, noch allerhand anderer Indizien, die Aussagen, die einander teilweise widersprechen. Wie zum Beispiel, dass Bert aussagt, er sei direkt hinter May gewesen, als sie erschossen wurde. Beatrice aber auch aussagt, sie sei direkt hinter May gewesen, als sie das Licht eingeschaltet hatte. Also es kann ja nicht beides wahr sein. Und dann haben sich ja auch die Täter äußerst seltsam verhalten. Also du hattest schon angesprochen, warum erschießen sie ohne Grund die junge Frau, die im Türrahmen steht? Warum schießen sie dann nochmal Richtung Küchenschlafzimmer? Wie sind sie entkommen durch diese nicht mal 30 Zentimeter große Öffnung im Fenster? Warum haben sie zum Beispiel nicht einfach die Tür genommen? Es wäre ja dann in dem Fall auch nicht so viel weiter gewesen. Und sie hatten ja die Schusswaffe. Warum haben sie nichts entwendet? Selbst dieser wirklich wertvolle Schmuck, der da so offen rumlag, warum haben sie den nicht einfach mitgenommen? Was wollten die Täter denn überhaupt im Haus?
Ja, und wie sind sie überhaupt in the first place an die Vermummungen gekommen, die offenbar ja aus dem Haushalt selbst stammten? Also die müssten sich ja ewig schon im Haus aufgehalten haben, um dort in irgendwelchen für sie ja unbekannten Wäscheschubladen oder Schränken diese Verkleidungen oder Vermummungen zu finden, um mit denen dann durchs Haus zu geistern. Also das macht ja überhaupt keinen Sinn.
Ja, und wieso nehmen sie die Hose mit von Robert Fosberg?
Und Socken.
Und die Socken?
Ja.
Also das ist ja schon etwas bizarr. Und dieser Schuh, der da auf der Treppe gefunden wurde, Da stellt sich später auch noch heraus, dass der Schuh von einem New Yorker Schuhmacher stammt. Das kann man ja anhand der Schuhnummern immer wunderbar nachvollziehen. Wir erinnern uns an unsere allererste Geschichte, die Geschichte um Pearl Bryan. Auch da war ja ein Schuh ganz maßgeblich an der Aufklärung des Falls beteiligt. Also damals waren Schuhe ja so individuell, dass man das nachvollziehen konnte. Und dieser Schuhmacher hat berichtet, dass Robert Fosberg bei ihm schon des häufigeren Schuhe anfertigen ließ. Also das war quasi sein Hausschuhmacher. Und auch wenn der Schuh eigentlich für die Fosberg-Männer zu groß war, die hatten alle so eine Schuhgröße 7 bis 7,5, war es auffällig, dass in der Spitze dieses gefundenen Schuhs, da war Baumwolle drin. Als hätte jemand den Schuh quasi kleiner machen wollen. Also auch das ist merkwürdig. Und natürlich, die Familie redet ja weiter, die redet mit der Presse, die redet mit Nachbarn und Bekannten. Und nach entwickelt sich immer mehr diese Geschichte von einem Überfall durch Mitarbeitende der Firma von Fosberg. Also die haben gewusst, dass ja große Mengen Geldes im Hause der Fosbergs sind. Denn die hatten immer die Löhne zum Beispiel, bevor ausgezahlt wurde, hatten die im Hause. Und er nahm auch Einnahmen abends mit nach Hause und das war in der Firma auch bekannt. Und es ist ja nicht ganz falsch, also ich kann den Gedanken nachvollziehen, dass man dann sagt, okay, vielleicht hat da jemand gedacht, pass auf, das steht mir zu, das hole ich mir. Also vielleicht war jemand, der da mitgearbeitet hat, ja, der Täter oder waren die Täter. Aber natürlich bekommt das Ganze auch typisch ganz schnell so ein hässliches Geschmäckle, in dem das Argument zum Beispiel vorgebracht wird, naja, es hätte ja auch viele Einwanderer da gegeben in dieser Firma. Die könnten das ja gewesen sein.
Klar.
Und Bert Fosberg hatte zum Beispiel auch gleich in der Tatnacht noch gesagt, er glaubt, dass einer der Täter auch ein Schwarzer gewesen sei. Das habe er an den Haaren gefühlt, als er mit ihm gerungen habe. Also lauter solche Dinge dann auch.
Und er erklärt auch seine eigenen Verletzungen und auch die seines Sohnes damit, dass sie mit den vermeintlichen Einbrechern gerungen hätten.
Genau, und jeweils dann mit einem Sandsack niedergeschlagen worden sein.
Aber sagen wir so, ich bin ein großer Fan von James in diesem Fall, der ja vielleicht aus Naivität, wir wissen es nicht, vielleicht hat er auch selber ein Hühnchen zu rupfen, mir der Einzige scheint, der hier wahrheitsgemäß aussagt, zumindest mein persönlicher Eindruck. Die restliche Familie, so würde ich jetzt mal vermuten, hat die 1,5 Stunden genutzt, um sich eine Geschichte auszudenken, um irgendwelche Spuren zu legen, Erklärungen zu finden. Das alles auch nur semi-erfolgreich oder überzeugend. Er ist aber ja, er schießt ja so ein bisschen quer die ganze Zeit. Wird es nicht, was sagt er denn zum Beispiel auch zu dieser Aussage, die er ja vernommen haben will, dass sein Vater da gerade am Austicken ist? Das muss er ja bei der Polizei oder zumindest die, es ist seine Schwägerin, glaube ich, ne, die das ja zu ihm gesagt
genau.
haben soll.
Mhm.
Was sagt sie denn darauf angesprochen von der Polizei, was sie damit gemeint haben möchte?
Also sie sagt sowieso gar nichts dazu und also für ihn, das wird auch nicht viel diskutiert, wie gesagt, so viele Quellen gibt es auch nicht dazu. Aber was ich mir vorstellen könnte, ist ja auch Amy ist ja offensichtlich in die andere Richtung gegangen, also sie war ja nicht dabei und dass das einfach eine Fehlinterpretation dann von ihr quasi gewesen sei, weil sie ja die Schreie vernommen hatte von ihrem Schwiegervater und dass sie das falsch interpretiert hatte. Ne, so könnte ich mir vorstellen, aber das ist jetzt nichts Offizielles, denn wie gesagt, das wird nicht besprochen. Ja, was aber besprochen wird, ist, dass die Familie relativ bald nach dem Verbrechen, also A, das Haus verlässt und auch nie wiederkehren sollte. Also man zieht ins Hotel, man möchte nicht mehr dort leben. Das ist aber natürlich auch vollkommen nachvollziehbar in jedem Fall. Und sie setzen auch eine sehr, sehr große Belohnung aus auf jeden Hinweis, der zur Ergreifung der Täter führen kann. Also das könnte ja auch ein Hinweis darauf sein, dass da tatsächlich Eindringlinge vor Ort waren, aber muss es natürlich auch nicht, denn im Zweifel, wir erinnern uns, das ist auch nicht das erste Mal, dass eine Belohnung ausgesetzt wurde von jemand, der selber schuldig war an etwas.
Ja, und dann kannst du sie ja besonders opulent gestalten, weil wenn du weißt, du musst sie eh nie einsetzen.
Richtig. Police Chief Nichols aber entwickelt unterdessen eine andere Idee. Seiner Meinung nach sei der Schuss in einer Auseinandersetzung der Familie untereinander gefallen. Und zwar meint er, dass es so gewesen sein könnte, dass Robert und Bert, also Vater und der älteste Sohn, miteinander gestritten hätten, das Ganze immer weiter eskalierte, daraufhin ihre Frauen, also Amy und Esther, versucht hätten, den Streit zu schlichten. Denn daraufhin gibt es auch Hinweise. Das hatte ich noch gar nicht erwähnt, aber Esther Fosberg, also die Mutter der Familie, hatte auch Verletzungen im Gesicht und am Körper. Also auch sie war ja wohl irgendwie in eine Auseinandersetzung geraten, was aber nicht in ihrer Aussage eine Rolle spielte. Und ganz markant, das kam aber später erst raus, auch durch eine Aussage der Wäscherin der Familie, das Nachthemd von Amy Fosberg, also von der Frau von Bert, war komplett vorne einmal aufgerissen. Also gewaltsam zerrissen worden. Das verleitet jetzt Police Chief Nichols dazu zu sagen, okay, die Männer waren in einer Auseinandersetzung. Die Frauen kamen dazu, haben versucht, das zu schlichten. Dann wurde die Waffe gezogen durch Bert, der seinen Vater ursprünglich damit bedrohen wollte. Dann kamen die beiden Töchter May und Beatrice dazu. May wollte den Streit schlichten und wurde dabei aus Versehen durch Bert erschossen. Also so die Interpretation des Police Chiefs.
Mhm.
Wir haben da jetzt ja auch schon mehrfach drüber gesprochen. Ich verstehe, woher er kommt, denn das würde tatsächlich so gut wie alles erklären.
Ja.
Also außer natürlich der Tatsache, dass die Familie sagt, es seien diese drei Männer im Hause gewesen.
Hatte denn die Amy, also die hieß sie doch, ne, die Schwiegertochter, hatte die denn behauptet, dass ihr zerrissenes Nachtkleid durch die Einbrecher verursacht worden ist?
Tatsächlich hatte Amy das nicht behauptet. Und sowohl sie als auch Esther Fosberg, also beide Frauen, stritten ab, dass es ihr jeweiliges Nachtkleid sei. Also niemand wollte das so richtig besitzen.
Ach so, die hatten also, das quasi nicht mehr an, als die Polizei das Haus betrat.
Nein, nein, genau. Also auch die hatten sich ja mittlerweile angekleidet.
Weil ich mich das genau gefragt hatte, weil wenn ich nämlich 1,5 Stunden Zeit habe, irgendwie einen Tatort zu fingieren, hätte ich gedacht, hätte ich auch Zeit, mich umzuziehen. Aber das ist ja dann tatsächlich passiert.
Ja, genau so ist es. Ja, ja. Für diesen Streit zwischen den beiden Männern spricht auch, dass zahlreiche Zeugen von Chief Nichols befragt aussagen, dass es häufiger Streit gegeben habe zwischen Vater und Sohn und zwar häufig auch lautstark. Die beiden Männer hätten beide ein ziemlich aufbrausendes Temperament besessen und naja, so sei es eben häufiger mal laut geworden da im Büro der Firma Fosberg und Son. Das ist aber etwas, das die Familie vehement abstreitet. Also, das ist natürlich auch sehr typisch für ihre Zeit, ne? Das wissen wir ja auch schon. Da ist natürlich überhaupt nichts als Harmonie jemals gewesen und man habe sich sehr geliebt und es sei überhaupt niemals zu Streit gekommen. An keiner Stelle, also kein Familienmitglied habe jemals mit einem anderen gestritten. Also das wird wirklich immer wieder aufs Schärfste dementiert. Wie gesagt, das ist aber auch gar nicht ungewöhnlich, denn gerade in den Familien der Oberschicht war es ja verpönt, dass man solche Familienstreitigkeiten in der Öffentlichkeit in irgendeiner Form durchscheinen ließ. Das hat mich total erinnert an den Fall von Dorothy Arnold. Wenn ihr da noch mal reinhören wollt, das war die Folge 66. Da war das ja auch so, dass da im Grunde alles unter so einem Deckelchen bleiben musste und das ist hier ähnlich. Diese ganze Geschichte, also dieses Hin und Her und diese strittigen Fakten, das geht natürlich auch an der Presse nicht spurlos vorbei, wie wir uns vorstellen können.
Mhm.
Und so fluten schnell Reporter aus wirklich den gesamten Vereinigten Staaten, das kleine Pittsfield. Alle Hotels sind gebucht und die Straßen sind voll von Reportern, die auf der Suche sind nach den neuesten Entwicklungen in diesem Society-Fall, für den sich ganz Amerika begeistern kann. Wir hatten das ja auch schon mal erwähnt, damals waren ja wirklich diese Society-Spalten, also diese Gesellschaftsspalten, das, was heute so ein bisschen Celebrities sind, ne? Also jeder kannte die, jeder hat so deren Leben verfolgt, sei es Hochzeit, Geburt eines Kindes, was auch immer man für ein Kleid trug zum nächsten Ball und so. Und natürlich in so einem Fall wie hier ist das umso interessanter. Also da war wirklich ganz viel los, was das angeht. Und überall im Land verfolgen Menschen diesen Fall mit Spannung. Um das Ganze noch besser verkaufen zu können, das ist schon wieder so ein etwas, skurriler Fakt, wird May in manchen Publikationen als wunderschöne 19-jährige Dame aus der Gesellschaft beschrieben, was wohl etwas interessanter schien für die Herren als eine 24-jährige unverheiratete Frau etwas ruhigerer Natur, die sich eher für Musik und Kultur begeistern konnte, als denn für die Jagd nach einem Ehemann. Das zeigt auch schon mal wieder, wie Auflage gemacht wird. Das ist ja auch etwas, das heute nicht unbedingt anders ist, ne?
Nee.
Wenn du ein attraktives Opfer hast, dann wird das ja auch gerne durch alle Klatschspalten gereicht. Ja, und weil das Ganze natürlich von den Menschen fern und nah so mitverfolgt wurde, erwartet auch das ganze Land gespannt die Ergebnisse des Inquests. das im Januar 1901 in Pittsfield unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Diese Geheimhaltung, also dieser Ausschluss der Öffentlichkeit, das war dem Vorsitzenden Richter Joseph Tucker besonders wichtig. Denn schließlich handelt es sich hier um eine prominente Familie, die da unter Umständen in Verruf geraten könnte. Nach tagelanger Beratung, Beweisaufnahme, erneuter Befragung aller Zeuginnen und Zeugen, inklusive der Familie, mit schon wieder leicht abgewandelten Aussagen nebenbei, kommt die Jury am 17. Januar 1901 zum folgenden Ergebnis. Bert Fosburgh ist des Totschlags an seiner Schwester May verdächtig und anzuklagen. Die Anklage wird ihm am 26. Januar zugestellt und Bert wird verhaftet. Ins Gefängnis muss er allerdings nicht lange. Er darf seine Zeit standesgemäß im Wendell Hotel, dem besten Haus am Platz, verbringen. Und schon am 28. Januar kommt er nach Zahlung einer Kaution von $12.000 auf freien Fuß. Das entspricht heute gut einer 500.000 nebenbei. Bert arbeitet also weiter in der Firma seines Vaters, bis am 18. Juli 1901 die Verhandlung gegen ihn wegen Totschlags an seiner Schwester May Fosburgh beginnt. Auch hier waren ihm schon im Vorfeld Privilegien zugestanden worden. So konnte er bereits einen Tag vorher vor dem Richter erscheinen und ohne Beteiligung der Öffentlichkeit sein Bekenntnis zu der Anklage verkünden. Natürlich plädiert er auf nicht schuldig, das ist jetzt auch nicht sehr überraschend. Im Zuge der neuntägigen Verhandlung werden nochmal alle Beweise gesichtet, Zeuginnen vernommen und Theorien diskutiert. Besondere Aufmerksamkeit erregt dabei die Aussage von Bertha Sheldon, also der 21-jährigen Frau, die dort zu Besuch gewesen war, wir erinnern uns. Sie war ja als einziges Nichtfamilienmitglied in der Tatnacht dabei gewesen und hatte bis dato ja geschwiegen dazu, was sie gesehen hatte. Bertha, die Schwierigkeiten mit dem Gehör hat, erzählt, sie sei um kurz nach Mitternacht durch einen lauten Schrei und einen Schuss geweckt worden. Daraufhin sei sie aufgestanden und habe die Tür geöffnet, die ihr Zimmer mit dem von May und Beatrice verbindet. Dort habe sie May und Bert auf dem Boden an der Tür zum Flur liegen sehen. Auch Robert, Esther und Beatrice hätten dort gestanden. Sie, also Bertha, habe dann gefragt, was geschehen sei und Beatrice habe laut ausgerufen, Einbrecher sind im Haus gewesen und haben May erschossen. Zu diesem Zeitpunkt habe May noch geatmet. Die Familie habe Nachtkleidung getragen. Sie selbst habe niemanden außer der Familie im Haus gesehen oder gehört. Auch alle Familienmitglieder werden nochmals befragt. Die Aussagen sind mittlerweile sehr ähnlich, also die Aussagen der einzelnen Familienmitglieder haben sich immer mehr angeglichen, also das Bild ist runder als noch in der Originaltatnacht. Jetzt behauptet zum Beispiel auch die 14-jährige Beatrice, dass sie die Täter gesehen habe, also sie habe einen Mann mit einer Kissenmaske gesehen, der ihre Schwester erschossen habe. Das war ja ursprünglich nicht in ihrer Aussage gewesen. Und wie gesagt, der Einzige, dessen Aussage sich nicht ändert, ist die von James, also der bleibt einfach bei seiner Aussage aus der Tatnacht. Außerdem hört man die Aussage der zahlreichen Ärzte, die zum Beispiel nochmal über die Schussentfernung berichten, aus der der tödliche Schuss abgegeben worden sei. Also dass es nicht sein kann, dass der Täter quasi im Weglaufen May erschossen hatte oder aus dem Küchenschlafzimmer, sondern dass es wirklich sehr, sehr direkt, einige Zentimeter entfernt nur gewesen sein kann. Die Nachbarn werden nochmal befragt und jetzt sagen einige Nachbarn aus, sie haben auch Leute herumlungern sehen um ihre Häuser. Also ja, Männer, die da rumgestanden hätten oder sie hätten irgendwie Stimmen gehört. Aber auf Nachfrage stellte sich dann doch in jedem Fall heraus, dass das kein außergewöhnlicher Fall war, denn dort in dieser Straße waren öfter mal auch Betrunkene, die sich da irgendwie aufhielten oder es liefen auch mal Menschen da durch die Gärten, also das war wohl nicht so selten. Von daher kann man nicht sagen, ob das was mit der Tat zu tun hatte oder ob sie da einfach irgendwelche Unbeteiligten gesehen hatten. Auch die Polizisten werden nochmal befragt und bestätigen ihre Aussagen und die merkwürdigen Funde, die sie dort gemacht haben. Und was auch noch rauskommt im Laufe der Verhandlung, ist, dass Amy Fosburgh sich von Bert getrennt hatte. Also zumindest vorläufig ihn verlassen hatte. Und das führt natürlich zu reichlich Geraune, auch in der Presse, und zu sehr viel Ärger bei der Familie Fosburgh, Denn das ist natürlich etwas, das man nun so gar nicht mit sich in Verbindung bringen wollte, dass da eine Trennung womöglich ins Hause stehen sollte. Zumal, wenn der Sohn nun eben dieser Tat angeklagt war. Also das sorgt nochmal für Wellen.
Erfährt man auch Gerüchte darüber, warum es eine solche Trennung gegeben haben soll?
Nicht zu diesem Zeitpunkt, obwohl es Gerüchte gibt, dass es schon öfter Auseinandersetzungen auch wohl gab zwischen Amy und Bert. Und dass ihre Familie wohl ein Problem mit ihr hatte, weil Bert unter seinem Stand geheiratet hatte. Also Amy war ursprünglich mal das Kindermädchen für Beatrice gewesen.
Oh.
Man kann sich vorstellen, wie sich diese Romanze entwickelt hatte. Man kann sich aber auch vorstellen, dass die Fosbergs natürlich nicht angetan waren davon, dass ihr Sohn das Kindermädchen heiratet.
Ah, aber trotzdem wollte sie sich von ihm trennen und nicht er von ihr. Das ist ja interessant.
Mhm. Am Ende der Verhandlung weist Richter William Stevens die Jury an, Bert freizusprechen. Seine Schuld sei nicht bewiesen worden, es gäbe nicht genug Beweise. Und so wird Bert am 26. Juli 1901 für nicht schuldig des Totschlags an May Fosberg befunden und auf freien Fuß gesetzt. Die Familie ist natürlich höchst zufrieden und verlässt Pittsfield kurz darauf, um nie wiederzukehren. Police Chief Nichols sieht sich unterdessen Anfeindung und Kritik überall im Land ausgesetzt. Man wirft ihm vor, dass er diese wirklich feine, hohe Familie auf diese infame Art quasi belästigt habe, dass er diese Anschuldigung vorgebracht habe. Also das ist wirklich hässlich, was man da teilweise zu lesen bekommt. Er, muss ich sagen, bleibt dabei eigentlich sehr ruhig, bleibt immer sachlich in seinen Aussagen und sagt auch bis zum Ende immer, dass er der Familie nichts Schlechtes wünschte und dass er nicht in irgendeiner bösen Absicht gehandelt habe. Aber offiziell bleibt so der Tod von May Fosberg ein ungeklärtes Verbrechen und gerät im Laufe der Zeit immer mehr in Vergessenheit. Jahre später, nachdem sie auch noch eine kleine Tochter bekommen hatten, beantragt Amy übrigens endgültig die Scheidung von Bert, und zwar mit der Begründung, dass er ihr gegenüber grausam gewesen war. Das hat mich sehr, sehr erinnert an den Fall des Mordes auf der Herbert Fuller. Das war Folge 20, heute gibt es jede Menge Rückblicke. Da hatte ja auch der, naja, aus unserer Sicht hauptverdächtige Monks später eine Scheidung, in der seine Frau Grausamkeit als Trennungsgrund angegeben hatte. Und das, finde ich, da wie hier, ist schon nicht vielleicht ganz irrelevant, auch wenn es nicht zusammenhängen muss, natürlich. Ja, dann können wir jetzt ja nochmal darüber reden, was wir denn über den Fall denken und... Meinst du, dass es wahrscheinlich ist, dass wirklich Einbrecher in jener Augustnacht da in Pittsfield in das Haus eingebrochen sind? Oder war es vielleicht doch ein Unfall innerhalb der Familie?
Mich würde erstmal interessieren, das heißt, im Nachhinein hat niemals jemand aus der Familie, auch nicht Amy, ihr Schweigen gebrochen oder noch irgendwie mal was zur Presse gesagt, was vielleicht in dieser Nacht wirklich geschah?
Nein.
Also ich persönlich muss sagen, ich bin ganz bei unserem Herrn Nichols. Es sieht für mich so aus, dazu weist zum Beispiel darauf hin, dass die beiden Herren, also der Sohn und der Vater, eigentlich noch voll bekleidet waren, ihren Abendgarderoben, dass es eigentlich keine wirklich guten Indizien dafür gibt, dass es hier externe Personen gab, die sich eingemischt haben in irgendeiner Form. Also diese ganze Geschichte ist eher, finde ich, räuberpistolig und ist für mich nicht konsistent oder deckt sich auch nicht mit den vermeintlichen Funden, die man gemacht hat. Und dann ist es ja auch so, dass die Familie sich sehr verdächtig macht, zusätzlich dadurch, dass sie anderthalb Stunden niemanden ins Haus lässt, dass das natürlich eine Zeit ist, die man nutzen kann, um sich zumindest relativ schnell eine Geschichte auszudenken, abzustimmen, dass da die Motivationen sich viel logischer für mich anfühlen, dass man versucht, dann zum Beispiel den Vater der Familie zu schützen, obwohl es auch traurig ist und ich hätte vielleicht gehofft, dass dann doch Jahre später jemand sein Schweigen bricht. Aber ich glaube tatsächlich, dass es zu einem Konflikt kam zwischen Vater und Sohn, sich dabei ein Schuss oder mehrere Schüsse lösten und ein Schuss vermutlich auch, ich kann das auch nachvollziehen, diesen Gedankengang, die Tochter tötete, weil sie dazwischen ging. Ich kann noch nicht ganz genau sagen, was ich glaube, wer der vermutliche Täter ist, ob das jetzt der Vater ist oder der Sohn. Ich glaube fast, weil ja die Waffe eigentlich offiziell, ja wahrscheinlich die Waffe war, die dem Sohn gehörte. Könnte ich mir eher vorstellen, dass auch er der war, der den Schuss abgegeben hat. Also dass am Ende tatsächlich der richtige Täter auch vor Gericht stand, Nur, ja. Und das kann ich aber auch verstehen, nicht so dezidiert ihm das nachgewiesen werden konnte und er deswegen aus Mangel an Beweisen freigesprochen werden musste. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass der Sohn hier, der im besten Fall für ihn Zufallstäter wurde, nichtsdestotrotz hätten sich natürlich alle Beteiligten anders verhalten können, weil gerade wenn es ein Unfall war, würde es auch zu dieser Zeit Möglichkeiten gegeben haben, das zu berücksichtigen zum Beispiel.
Ja, definitiv, gerade in der Gesellschaftsschicht. Eben. Ne? Aber das wäre natürlich ein sehr reputationsschädigender Vorfall gewesen. Und ich glaube, das spielte auch eine Rolle. Also ich bin auch deiner Meinung. Für mich sieht es wirklich sehr stark danach aus, dass da etwas vertuscht werden sollte. Vielleicht waren Einbrecher im Haus. Ich meine, ne, wir sind nicht dabei gewesen. Es klingt aber alles so weit hergeholt. Gerade auch, weil alle Gegenstände, die irgendwie im Zusammenhang damit stehen, aus dem Haus der Fosbergs stammten. Das finde ich auch sehr merkwürdig. Ich meine, würde man nicht seine Maske mitbringen, wenn man so eine Tat begehen
will?
Ja,
also wie gesagt, man geht nicht erst an die Wäscheschränke und sucht sich irgendwelche Kopfkissen. Die findet man ja auch nicht sofort. Und außerdem hätte man dann ja Spuren finden müssen von durchwühlten Wäscheschränken zum Beispiel auf der Suche nach diesen Kopfkissenbezügen. Da sind so viele Lücken.
Ja, und vor allem, die haben ja auch noch diese Waffe, diesen Kaliber 32 Revolver, haben sie ja auch noch unter der Wäsche in dieser Kommode gefunden. Also woher wussten die Täter, dass da jetzt diese Waffe liegt? Sie haben also diese Waffe genommen, aber nicht den teuren Schmuck, der da oben drauf lag. Das ist ja nicht logisch. Ich meine, kann sein, dass sich auch Täter mal nicht logisch verhalten. Das sind alles nur Indizien. Aber
in der Summe wären das hier wirklich die unlogisch agierenden Täter, die wir lange erlebt haben.
Ja, total. Also das ist alles nicht so, dass man das gut nachvollziehen könnte. Und was wirklich auch nochmal wichtig ist, es war wirklich eine äußerst dunkle Nacht. Und diese ganzen Dinge, die die Familie da gesehen haben möchte, das wäre wirklich sehr, sehr schwer gewesen. Weil eben, wie gesagt, es so dunkel war, die hätten gar nicht so viel Täter und die alle mit ihren, ne, mit den Masken und was die so gemacht haben. Also, das ist auch schon zur damaligen Zeit aufgefallen, dass das sehr, sehr schwer möglich gewesen sein dürfte. Dann sollen die ja diese Streichhölzer benutzt haben, aber ja, wie viel Licht macht das? Und ist das denn bei einem Kampf, also während eines Kampfgeschehens, kannst du ja kein Streichholz halten? Mhm. Alle diese Dinge sind für mich eigentlich auch Indizien dafür, dass es eben dieser Unfall gewesen sein wird, dieser Totschlag. Am Ende ist es ja auch so, in jedem Fall hat die Familie natürlich gelitten, ne? Also auch das darf man nicht unterschlagen. Die haben eine Tochter verloren, die, glaube ich, alle sehr geliebt haben. Also nach dem, was ich über May gelesen habe.
Ja, aber hat im Nachhinein keiner Reue gezeigt. Also hat nicht die Familie im Nachhinein, weiß ich nicht, irgendwie besonders Geld gespendet. Also gab es kein Verhalten, was irgendwie wenigstens den Versuch zeigt, sich besser zu verhalten.
Nein, nicht, dass ich irgendwas dergleichen gelesen hätte, nein. Und das wäre ja in jedem Fall vielleicht etwas Schönes gewesen, um den Tod der Tochter weniger sinnlos zu machen. Ne? Das haben ja viele andere auch schon getan. Also ohne natürlich irgendwelchen Opfern irgendwas vorwerfen zu wollen, natürlich nicht. Aber es war ja eine Familie mit sehr vielen Mitteln. Und vielleicht hätte man ja irgendwas machen können.
Ja, oder einfach das zeigen, dass man geläutert ist in irgendeiner Form. Ja. Ne? Also, dass selbst dann Jahre später doch noch die Schwiegertochter die Scheidung vom Sohn anstrebt, zeigt ja, dass er sich offenbar nicht geändert hat, wenn er der Täter war. Aber es gab ja wohl eine Vorgeschichte, eine gewaltsame. Ja. Und das ist einfach, dieser Tod ist immer nutzlos, sinnlos und traurig der Tochter. Aber wenn man wenigstens irgendwo zumindest das Gefühl hätte, dass hier eine gewisse Reue stattfand, aber das hat man ja dann nicht.
Nee, das hat man leider nicht. Nichtsdestotrotz ist es gut, dass es in diesem Fall nicht zu einer Verurteilung kam, denn so handfeste Beweise gab es gegen Bird einfach nicht. Und das ist ein Zeichen, dass das Rechtssystem funktioniert hat, auch wenn es frustrierend ist. Es ist besser, wenn man ihn laufen lässt, als Unschuldige zu verurteilen. Aber ich wage zu behaupten, dass das anders ausgesehen hätte, wäre er nicht ein Mann mit derart viel Status gewesen.
Ja, ja.
Und das ist was, das ich immer schwierig finde und das haben wir ja schon oft genug gesagt. Hier haben wieder Privilegien eine Rolle gespielt bei dem Ausgang dieser Geschichte und Verlauf dieser Geschichte. Und der am meisten, naja, Flack gekriegt hat sozusagen, also der am meisten darunter leiden musste, was seine Reputation angeht, war Police Chief Nichols. Der, glaube ich, wirklich nur dieses Verbrechen aufklären wollte, um für May Gerechtigkeit zu erreichen.
Das ist einfach traurig, ne? Wie jeder gewaltsame Tod eines Menschen Und in diesem Fall fühlt es sich einfach unglaublich ungerecht an.
Ja, und sehr, sehr sinnlos.
Ja.
Ja, wie gesagt, ich glaube, May war eine sehr sympathische junge Frau. Denn nach allem, was ich so über sie gelesen habe, hätte sie vielleicht noch Großes erreichen können, hätte vielleicht sehr, sehr schöne Musik geschrieben und hätte der Welt etwas hinterlassen. Aber so sollte es leider nicht sein. Nichtsdestotrotz finde ich, ist es eine Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden. Und ich hoffe, ihr fandet sie auch interessant. Ich nehme an, ihr hattet noch nichts davon gehört. Falls doch, lasst es mich gerne mal wissen. Und natürlich schreibt uns auch gerne, was ihr so denkt. Denkt ihr, es war ein Einbrecher oder denkt ihr, es ist innerhalb der Familie passiert?
Ja, und ihr habt ja jetzt ein bisschen Zeit dafür, uns das zu feedbacken. Mhm. Denn wir haben ja unsere Feiertage zum Ende dieses Jahres. Aber keine Sorge, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Dann im neuen Jahr, dann hoffentlich genauso frisch wie heute auf euren Ohren. Und bis dahin freuen wir uns, wenn ihr uns gewogen bleibt. Eurem historischen True Crime Podcast.
Früher war mehr Verbrechen. Passt auf euch auf und bis ganz bald. Schöne Feiertage, ihr Lieben. Tschüss.